Morgen und herzlich willkommen zurück zu Be Lucid, dem einzig wahren Klartraum-Podcast im deutschsprachigen Raum mit Steve und Moritz.
Guten Abend.
Abend. So spät ist es nun wieder auch nicht.
Alles ist relativ.
Ja, ich habe mich verspätet. Ich habe verschlafen.
Ja. Du weißt ja nicht, was ich gerade gemacht habe und ob ich pünktlich war.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass du wie immer 20 Minuten früher da warst.
Zwei Stunden, aber als du da nicht kamst, bin ich wieder ins Bett. Von daher geht's uns ähnlich.
Okay. Du bist um 9 hier gewesen?
8.
Junge, das musst du nicht tun, das ist doch nicht schön.
Das doch.
Okay.
Anscheinend, sonst hätte ich es ja nicht getan. Ist ja keine Ahnung. Okay.
Was wollen wir heute machen? Erstmal wollen wir unsere alte Tradition wieder wecken, oder nicht?
Ja, genau. Traditionen sind gut. Super.
Wir haben am Anfang nämlich beschlossen, dass wir jede Folge mit einem Thread aus dem Klartraumforum beginnen. Das ist irgendwie eingeschlafen. Aber wir haben hier gerade so einen schönen Thread gefunden, und zwar mit der Frage: Können Träume die Zukunft sehen? Also wenn Träume Augen hätten, wenn Träume Augen hätten, ja, dann wäre das vielleicht auch möglich. Nee, also im Ernst. Steve, können Träume in die Zukunft sehen?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Also irgendwie glauben das viele, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es geht. Aber wenn die Leute von den Erfahrungen berichten, dann kommen immer so Sachen, die total nach völlig normalen, zufälligen Dingen sprechen. Es ist echt selten, dass Geschichten dabei sind, die sehr, sehr unwahrscheinlich klingen oder so. Und dann sind das meistens mehrfach weitererzählte Geschichten. Und ich finde das nicht so glaubwürdig meistens, wenn es so richtig ins Extreme geht, wie viele Details dann in einem vorher geträumten Traum später eingetroffen sind. Und es wird immer betont, wie unwahrscheinlich das da doch war. Irgendwie ist das alles so wischiwaschi. Ich habe nie wirklich eine Geschichte gehört, wo ich dachte, das ist aber echt auffällig und glaubwürdig in einem.
Okay, und wenn du, also glaubst du, dass Träume aus dem Unterbewusstsein kommen und Tatsachen aus dem Unterbewusstsein widerspiegeln? Also Denkprozesse?
Ja, es ist so eine Formulierungsfrage, aber so wie das vermutlich gemeint war, ja, sicherlich.
Okay, gut, dann überlegen wir doch mal, wie viel du tatsächlich von dem, was du träumst, deinem Unterbewusstsein zuordnen kannst. So, überschlagen wir mal, du hast in der Nacht 2, 3 Träume, an die du dich einigermaßen erinnerst, und in einigen findest du vielleicht Erinnerungen und Wünsche und Ängste und Stresssituationen wieder. Wie viele davon kannst du wirklich eindeutig zuordnen und sagen, bam, das ist eindeutig aus meinem Unterbewusstsein oder aus meinem Unbewusstsein?
So, dass ich weiß, wo das herkommt, was der davor vorgehende Gedankengang war oder so Sachen.
Ja.
Meinst du das? Ja. Also, wenn es Sachen sind, die gerade eine deutliche Beziehung haben zum Vortag oder was ich vor kurzem erlebt habe im Wochen, dann ist es ziemlich eindeutig. Es gibt Nächte, wo ich das Gefühl habe, nach dem Aufwachen, ich habe eigentlich nur von Dingen geträumt, die ich in den letzten 2 Tagen erlebt habe, oder Varianten davon oder Fortsetzungen oder so Sachen halt. Dann ist das simpel. Meistens denke ich nicht so sehr drüber nach, aber wenn ich das tue, was wie gesagt selten ist, würde ich sagen, habe ich zumindest so die groben Themen vom Traum oder die richtig auffälligen Aspekte kann ich dann doch meistens zuordnen.
So, okay, bei dir ist das jetzt vielleicht so, dass du recht häufig Sachen aus deinem Wachleben träumst. Das kommt bei mir sehr selten vor.
Ja, ich finde das auch selten, aber ja gut, heute war so eine Nacht, wo ich lauter Sachen hatte, wo ich dann beim Aufschreiben dachte, ja, klar, das hatte ich fast genauso erlebt oder das hätte danach passieren können oder so Sachen.
Aber du stimmst mir schon insoweit zu, dass es recht selten vorkommt, dass direkter Bezug klar herstellbar ist, auch von außen betrachtet. Also wenn du deinem Traum erzählst und die Situation erzählst, dass das direkt zuordnenbar ist. Denn häufig entspricht das ja nur in deinem Gefühl oder in deinem Gedanken dahinter, der Realität.
Ja, das ist eher selten, dass es so von außen auch eindeutig zuordnenbar ist.
So, und nun liest du jetzt einen Traumbericht, bei dem jemand behauptet, er habe etwas aus der Zukunft betrachtet und du liest dir das durch und sagst, das könnte ja auch Zufall sein. Genauso kannst du es aber auch umgekehrt machen. Nun müsste man eigentlich eine große Statistik erzählen mit 200 Leuten und jeder dieser 200 Leute schreibt jede Nacht seine Träume auf, vergleicht das mit zukünftigen und vergangenen Ereignissen. Und dann schaut man, was wirklich überwiegt, ob wirklich die vergangenen Ereignisse überwiegen dem zukünftigen.
Ja. Könnte man machen.
Also ich will nicht sagen, dass ich glaube, Träume können in die Zukunft sehen. Ich will nur sagen, dass die Argumentation, dass es nicht eindeutig zuordnenbar ist, bei dem Thema Träume sehr gewagt ist. Denn bei Träumen ist quasi nichts eindeutig zuordnenbar.
Ja, das stimmt. Ja, mein Ansatz ist da auch nicht, dass ich dann sage, deswegen geht's nicht, weil es nicht glaubwürdig klingt oder weil ich nicht überzeugt bin, sondern ich bin halt skeptisch und es braucht mehr, um mich zu überzeugen. Also ergänzend zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich habe schon Geschichten von präkognitiven Träumen gehört, wo ich dachte, Alter, wenn das genau so, wie er es erzählt, stimmt, dann ist das sowas von Beweis, dass das geht. Das kann auf keinen Fall Zufall sein und in so einer und das auch noch wiederholt an mehreren Tagen und so und Zusammenhänge, die auf die wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich mir so eine Geschichte ausgedacht hätte und so Sachen. Auch sowas habe ich schon erzählt bekommen, aber ich glaube deswegen noch nicht einfach dran, weil ich weiß, dass sehr viele andere Sachen da mit reinspielen können, die auch einen selbst, der sowas erlebt hat und sowas erzählt, davon überzeugen können, dass mehr zugetroffen hat, als eigentlich zugetroffen hat. Oder dass man mehr Details genauso geträumt hat, wie sie dann auch eingetroffen sind.
Ja. Also, du glaubst aber ja trotzdem daran, dass Träume irgendwie mit deinem Unterbewusstsein zu tun haben. Und dafür hast du quasi genauso viele Gründe. Ich glaube, das Einzige, was dich dabei stört, ist die Erfahrung, dass Zukunft nach der Gegenwart kommt. Und Zukunft durch die Gegenwart beeinflusst wird, aber nicht andersrum.
Ja, da bin ich einfach schwieriger von zu überzeugen, weil das für mich nicht logisch erscheint und so.
Aber ich denke, wenn man das aus einer rationalen Weltperspektive aus betrachtet, könnte man daraus durchaus die gleichen Schlüsse ziehen. Also, das war scheiße formuliert. Also, okay, ich glaube, es ist klar geworden, was ich davon halte.
Glaube ich auch.
Für mich ist die Argumentation nicht ganz eindeutig in diesem Fall.
Ja. Ja, sie ist auch nicht lückendicht und, nein, wie sagt man? Sie ist lückenhaft. So.
Sie ist lücken, ja, genau.
Ja, es ist einfach was naheliegender ist für mich und andere sehen das halt anders. Das heißt nicht, dass ich fest daran glaube, dass es nicht möglich ist. Ich gehe davon aus, weil es halt eine Annahme ist, die zu dem, was ich schon weiß, was dazu bringen würde. Und deswegen muss man mich davon überzeugen, dass es geht und nicht andersrum. Bei anderen ist das halt andersrum. Auch gut.
Gut.
Ja, wir hätten jetzt auch die Antworten, die es in Thread gibt, als Grundlage unserer Diskussion oder so nehmen können, aber ich fand die gar nicht mal so tiefgehend und interessant, ehrlich gesagt.
Ich lese da gerade jemanden,
der... Das könnt ihr besser.
Ich lese da gerade jemanden, der behauptet, die Zukunft habe noch nicht stattgefunden und zwischen Gegenwart und Zukunft haben noch ganz viele Menschen ganz viel Handlungsfreiheit. Der beschreibt das Ganze
das naturwissenschaftlich. Eröffnet ja noch ein anderes Thema, ein philosophisches eher. Wegen Handlungsfreiheit. Muss man erstmal feststellen, ob das wirklich so ist.
Aber vor allem habe ich mal gehört, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war eine recht zuverlässige Quelle, dass die Physiker die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit als gleich real anerkennen. Also, dass alles zum, also, dass Zeit in dieser Art keine Abstufung gibt. Wir sagen ja eigentlich, die Gegenwart ist relevant, die Vergangenheit ist nicht mehr relevant und die Zukunft wird noch relevant. Und die Physiker betrachten alles auf einer gleichen Ebene.
Ja, ich denke, es kommt drauf an, in welchem Bereich genau man forscht. Aber ja, gut, zu den Physikern zähle ich mich nicht, deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen.
Aber das geht dann vermutlich auch in Richtung Quantenmechanik, weil klar, bei der Gravitation oder bei Standardmechanik, da ist Zukunft und Gegenwart schon was Unterschiedliches.
Sicherlich, ja.
Na gut, aber das nur am Rande. Genug gebasht. Worum geht es heute? Es geht heute wieder um Filme und nicht um
Ja,
Serien.
das ist ja eigentlich das Sequel zu der letzten Folge. Und da hatten wir einfach nicht genug Zeit, alle Filme zu besprechen. Diesmal haben wir wahrscheinlich genug Zeit, um alle restlichen Filme zu besprechen, aber nicht mehr die Serien. Da macht man einfach eine extra Folge draus.
Aufmerksame Hörer finden jetzt heraus, dass wir in der letzten Folge Witze darüber gemacht haben, dass wir sowieso einen Dreiteiler draus machen, weil wir nach dem ersten Teil merken, dass wir so viel Kohle damit verdienen.
Genau.
Ja, das ist
Ja,
Zufall.
von Hollywood gelernt.
Wir schwören, es ist Zufall.
Genau.
Wir schwören auf unsere Mütter. Kannst du auf deine Mutter
Ja, ich habe nicht
schwören?
vorher davon geträumt.
Shit. Okay. Ja, ich habe davon auch nicht geträumt. Das ist schade.
Woher weißt du das? Vielleicht kannst du dich nur nicht erinnern.
Ja, du hast zuerst gesagt, dass du davon nicht geträumt hast.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich das weiß. Ich habe nur behauptet, dass es so ist.
Also ich finde ja.
Sei.
Ich finde ja. Gut. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit.
Lass uns ein Spiel machen. Vervollständige folgenden Satz. When a man falls in the forest.
Is there someone. Nee. Does he make a sound when nobody is there? Oder so?
Das ist eine Frage. Du hast es gerade voll rumgedreht. Ich weigere mich zu antworten.
Okay.
Das ist ein Titel von einem Film, When a Man Falls in the Forest. Einer der wenigen, die so eindeutig das Klarträumen zum Thema haben. Oder sagen wir mal, teilweise. Es ist kein reiner Klartraumfilm. Was ist, ich würde sagen, ein Drama. Der Film beschreibt einen Abschnitt aus dem Leben eines Mannes. Wie alt ist der? Mitte 40 vielleicht. Nicht, dass ich sowas einschätzen könnte, aber ich behaupte es mal. Der ist ziemlich, wie sagt man, zurückgezogen, Eigenbrödler und hat vielleicht, zumindest soweit der Film das zeigt, ein recht langweiliges Leben und hat quasi kaum oder keinen Kontakt zu anderen Leuten. Also geht auf keinen Fall so auf andere Leute zu. Und unterhält sich auch nicht sehr gern mit jemandem, der ihn anspricht. Das sieht man am Anfang vom Film. Also das ist so seine Persönlichkeit. Und ja, er kommt auf das Thema Klarträumen und findet das spannend. Und ja, lernt das. Ja, wieder wie das letzte Mal in The Good Night. Erstaunlich schnell, aber es musste in einen Film passen. Von daher sei das verziehen. Es wird oft gesagt, er benutzt das Klarträumen, um selbstbewusster zu werden und mehr aus sich rauszugehen. Dabei finde ich eigentlich gar nicht, finde ich überhaupt nicht eindeutig, dass die Geschichte zeigt, dass das Klarträumen ihm dabei hilft, sondern er erlebt ja auch andere Sachen, lernt die Nachbarin kennen und einen alten Schulkamerad, falls das Wort Kamerad da passend wäre, naja. Also die Geschichte ist ja nicht nur, er lernt klarträumen und was er in seinen Träumen tut, sondern begleitet ja auch dieselbe Zeit in seinem Wachleben und da lernt er genauso viele Dinge und verändert sich. Ich würde eher sagen, dass es aus den Sachen aus dem Wachleben kommt und die Träume nur so unterstützend sind. Ich glaube, man hätte die gleiche Geschichte auch ganz ohne Träume erzählen können.
Also ich glaube, das ist
Aber
auch so ein guter Deutungsansatz, oder nicht?
ja.
Dass es halt auf den ersten Blick scheinbar die Träume sind, aus denen das herausgeht, er aber auch irgendwie einfach nur einen Impuls brauchte und so ein Selbstversprechen.
Ja, also ja, es ist schwer zu sagen, was da jetzt die Träume in ihm ausgelöst haben, welches Handeln in der Zukunft die Träume verursacht haben und was eher auf Erfahrungen aus dem Wachleben beruht, kann man nicht so genau sagen. Da müsste man vielleicht sein Tagebuch lesen, was weiß ich. Aber es ist halt nur ein Film, kein besonders langer, deswegen kann man das nicht so genau sagen. Deswegen würde ich einfach sagen, zurückfallen auf das Default. Wahrscheinlich ist es beides.
Ja.
Ja, ich finde das jetzt ist kein so spannender Film. Ist ein relativ ruhiger, aber auch nicht langweilig, wenn man sich wirklich fürs Klarträumen interessiert und sich auch solche Filme anschauen möchte, ist das kein so schlechter Film, aber man muss ihn nicht gesehen haben.
Gut, dann war's was zu dem Film, oder?
Ich denke schon, ja.
Ich finde den Namen ganz witzig, das wollte ich nochmal dazu sagen. Es klingt halt wie diese typische philosophische Frage, wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand da ist, um ihn zu hören, macht er dann überhaupt Lärm?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, worauf sich der Titel bezieht und ob das überhaupt ein fester Zusammenhang zwischen Titel und Filminhalt besteht.
Das wäre halt ein
Man
ziemlich
könnte
guter
das,
Deutungsansatz.
ja, man könnte das beziehen auf was er in seinen Träumen tut, was teilweise, also zumindest eine Sache, ziemlich extrem ist. Und ich denke, man kann ziemlich fest davon ausgehen, dass er nichts auch nur in die Richtung gehen, das im Wachen tun würde. Er weiß halt, dass er träumt. Und ja, es hat halt keine Auswirkungen auf das Wachleben.
Also,
Also der, ja.
wenn ein Mann in seinem Traum seine Frau tötet, ist seine Frau, und niemand da ist, um es zu sehen, tötet er dann wirklich
Genau.
seine Frau oder so. Das wäre
Genau.
vermutlich die Idee.
Ich denke mal, das ist der deutlichste Zusammenhang zwischen Titel und Geschichte.
Ja.
Wobei ja nicht gezeigt wird, dass die Frau danach noch lebt. Wer weiß, vielleicht war es doch kein Traum. Nein, ich glaube, damit gehen wir zu weit. Das ist eigentlich doch recht eindeutig
Ich habe den Film nicht
dargestellt.
geguckt.
Oh, okay. Du wusstest
Weiß
nicht,
nicht.
dass er die Frau umbringt?
Nein, das war
Das war
geraten.
geraten? Das war
Das war echt
geraten?
geraten.
Oh, okay. Alles klar. Dann ist der Film vielleicht doch simpler, als ich dachte.
Okay,
Wie
gut.
auch immer.
Schön. Vielleicht habe ich das heute Nacht geträumt. Und jetzt gucke ich morgen den
Ja, wer
Film
weiß.
und finde heraus, dass ich genau diesen Film geträumt habe. Na
Dann,
gut.
das besprechen wir nachher, oder? Du musst mir einfach mal anschauen.
Das liebe Labyrinth des Pans.
Ach ja, das habe ich auch mal gesehen. Aber den solltest du besser vorstellen. Ist länger.
Ja, Pans Labyrinth ist offensichtlich eigentlich kein Klartraumfilm, denn in diesem Film träumt niemand, soweit ich weiß. Und vor allem nicht klar. Aber in diesem Film gibt es zwei Handlungsebenen, in denen beiden spielt ein kleines Mädchen die Hauptrolle. Spielt in Italien, glaube ich. Italien von, nee, ja, doch, irgendwie während einem Bürgerkrieg. Ich bin da politisch und historisch kaum gebildet. Auf jeden Fall ist das Mädchen die Tochter einer Frau, die einen reichen General oder so heiratet. Und diese eine Handlungsebene, da ist gar nicht die Tochter, die Protagonistin, fällt mir gerade auf. Das spielt, oder es geht halt da um diesen Krieg, der stattfindet und, da geht es hauptsächlich um Gewaltdarstellung, um die Grausamkeit, die während des Krieges stattfindet und um Verschwörung. Während der Handlungsstrang, bei dem die Tochter die Hauptrolle spielt, da geht sie in eine Märchenwelt und kriegt Aufgaben von dem sogenannten Pan. Das ist so ein Fantasiewesen, sieht recht merkwürdig aus, ist aber eigentlich ganz lieb. Ich versuche jetzt nicht zu spoilern. Jedenfalls kriegt sie mehrere Aufgaben und wenn sie diese Aufgaben nicht löst, dann passiert etwas Schlimmes. Oder wenn sie sie falsch löst vor allem. Und das wirkt sich irgendwie dann doch auf ihr echtes Leben aus. Und man ist sich während des ganzen Films nicht sicher, ob sie nun wirklich das Ganze erlebt oder ob das nur in ihrer Fantasie ist. Es ist so ein bisschen wie auch in Coraline, um jetzt auf die Folge zuvor zu
Ja,
verweisen.
genau, daran dachte ich auch gerade.
Aber der Film ist zu düster, um das damit zu begründen, dass sie einfach nur Fantasie hat und so. Denn bei Coraline kann man sagen, es ist ein Kinderfilm. Da spielt das Mädchen halt und fantasiert das. Aber Pans Labyrinth ist zwischendurch verdammt düster und makaber nicht, aber echt bedrückend. Was sagst du?
Morbide.
Morbide. Naja, es geht in die falsche Richtung. Also echt bedrückend. Also du guckst den und hast echt keine gute Laune zwischendurch.
Depressiv.
Ja, so ein bisschen. Besonders auch durch die Farbeinstellung und durch, ich meine, ist das Italien oder Spanien? Jetzt verwechsel ich das vielleicht. Auf jeden Fall, dieser General ist echt bösartig.
Okay.
Genau, Segmente sind halt Spanischer Bürgerkrieg ist es übrigens. Diese Klartraumelemente lassen sich meiner Meinung nach sehr gut darin finden, dass sie eben wie trüb durch diese Aufgaben stolpert und mit aller Macht versucht, den Aufgaben Gefolge zu leisten, weil sie sonst von Pan bestraft wird. Aber irgendwie hinterfragt sie das Ganze gar nicht. Das ist wie in einem Trübtraum und das sind so absurde und skurrile Sachen. Da muss man sich überlegen, ist sie sich dessen bewusst, dass das nicht real ist? Und wenn sie sich dessen, also wenn es real ist, woher weiß sie, dass es real ist? Denn eigentlich würde jeder normale Mensch das erstmal hinterfragen, weil das echt absurde Sachen sind, die sie da tun muss.
Aber das ist vielleicht auch deine Einschätzung als Klarträumer. Man hinterfragt dann in der Praxis, glaube ich, doch deutlich weniger, als man denken würde. Also wenn sehr, sehr merkwürdige Dinge passieren, die man eigentlich für unmöglich hält, dann, die meisten machen höchstens mal einen Witz darüber, ich glaube, ich träume oder so, glauben das dann aber nicht wirklich.
Nicht direkt im Traumbezug, meine ich. Es gibt ja auch noch andere Formen von Fiktion.
Genau.
Also so sie nimmt das echt so auf, als wäre es total normal, was da passiert. Naja, okay, nicht ganz, aber...
Stand halt im Drehbuch. Was will man machen?
Also ich würde halt sagen, irgendwie muss das eine Ebene der Fiktion sein und sie muss diese Ebene der Fiktion kennen, denn sonst wäre das ein bisschen komisch. Aber das ist nur eine Deutung und die will ich jetzt hier nicht zu weit treiben.
Okay.
Wie geht's
Vergiss
weiter?
Vergiss mein nicht,
okay. Eternal Sunshine.
Im Original, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich finde ja den englischen Titel so viel schöner. Ich weiß nicht, warum. Manche Filme werden echt schon ein Stück weit kaputt gemacht, indem die Titel übersetzt werden. Manchmal sind es auch einfach falsch, die Übersetzungen. Aber egal. Vergiss mein nicht passt zum Inhalt diesmal wenigstens. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie viel man eigentlich verraten sollte von einem Film. Vielleicht sicherheitshalber etwas wenig. Dann weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll, wenn ich nicht verrate, worum es eigentlich geht. Aber ich denke, man kann so viel sagen. Es gibt diesen Anbieter in dieser Geschichte, der anbietet, eine Person zu vergessen und alle Erinnerungen, die man von der Person hat, alle Erlebnisse, an die man sich erinnert. Und ja, so dass man, wenn man zum Beispiel sich trennt, seinen Partner, seinen Ex-Partner vergessen kann und allen Schmerz damit zu tun hat, schnell überwinden kann, indem er sich einfach überhaupt nicht daran erinnert, denjenigen jemals gekannt zu haben. Man geht also dahin und bringt alle möglichen Gegenstände mit, die an die Person erinnern, Tagebuch am besten noch, und es wird dann so eine Karte erstellt, welche Erinnerungen im Gehirn alle gelöscht werden sollen. Und ja, wenn das dann Ganze dann gestartet wird, wird derjenige in Schlafzustand versetzt und mit irgendwelchen Maschinen, mit so einem Computer, werden dann die Erinnerungen Stück für Stück gelöscht. Und die eigentliche Geschichte, Liebesgeschichte, erzähle ich jetzt mal nicht so breit, die ist eigentlich auch, ist eine gute Geschichte und auch ein Stück weit spannend. Aber der Klartraumbezug kommt daher, dass die Figur, die das mit sich machen lässt, wird sehr genau begleitet quasi vom Zuschauer, während er schläft. Sieht man, wie er von den Erinnerungen träumt und wie die kaputt gehen und quasi gelöscht werden und eine Erinnerung nach der anderen zerbricht und die Person aus der Erinnerung rausgelöscht wird und so weiter. Und kurz nachdem das anfängt, wird ihm klar, was da passiert, und er entscheidet sich, dass er das eigentlich doch nicht will und die Person doch nicht vergessen will. Und er ist dann quasi die ganze Zeit während des Prozesses klar, und das ist noch ein bisschen was anderes als ein Klartraum, weil er eben auch sich klar ist, was für ein Prozess da gerade vorgeht, und versucht, den aufzuhalten und seine Freundin oder Ex-Freundin oder wie auch immer versucht, da aus den Situationen zu retten und nicht löschen zu lassen. Und das ist sehr, sehr gut dargestellt. Die Übergänge sind so traumartig. wie alles ineinander verläuft und keine harten Schnitte, sondern es ist eine Szene und ein Ort wird zum anderen, ohne dass man es merkt und so. Das ist sehr genial gemacht. Und ja, thematisch ist eben auch, denke ich, aus der Sicht schon eindeutig ein Klartraumfilm, weil er halt während der langen Phase, wo das Ganze vonstatten geht, ja, sich nicht nur darüber im Klaren ist, was passiert, sondern da auch eingreift, sehr, sehr intensiv und versucht, das zu verhindern. Ja, die Liebesgeschichte geht noch weiter danach, das ist also nicht alles, aber doch verrate ich mal nicht mehr.
Wie viel des Filmes nimmt denn diese Traumsequenz ein?
Schwer zu sagen, es ist weniger als die Hälfte auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ach so, okay. Aber schon ein ziemlich großer Teil wohl.
Ich glaube, wenn ich nachschauen würde, es wären vermutlich nur ein paar Minuten, vielleicht mehr als 10. Aber es ist eine wichtige Stelle und sehr eindrückliche grafische Gestaltung. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, grafisch.
Grafisch.
Ja, es ist eine der Szenen, also es sind ein Haufen Szenen, aber es ist eine der Stellen, die halt den meisten am besten in Erinnerung bleibt, wenn man die den Film gesehen haben. Und es ist natürlich auch für die Handlung der wichtigste Moment. Oder einer der wichtigen.
Ich stehe voll auf den Titel, muss ich sagen. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja, der ist genial eigentlich. Klingt nicht nur schön, der ist auch gut.
Das klingt so ein bisschen wie ein Songtext. Irgendwie.
Ja, gut. Das Lied kenne ich nicht, aber Musik ist auch gut im Film, ja. Und auch die Texte passen zum Film.
Ach so, die Lyrics, wenn, ja.
Also ich fand es, genau, auch, also zumindest, ich denke gerade an das eine, das dann am Ende kommt und in den Abspann übergeht. Sollte man nicht einfach nur denken, ha, okay, Film zu Ende, interessant, sondern ich würde sagen, das ist noch Teil der Message, die der Film rüberbringen will, ist auch der Schlusssong. Also sehr interessant. Und wie gesagt, die traumartigen Übergänge, Szenenwechsel, genial gemacht. Ich glaube, das war sehr aufwendig. Nicht nur mit dem Computer, aber auch.
Dann geht es weiter mit Imaginärum bei Nightwish. Der Film, der auf dem gleichnamigen Album von der Band Nightwish basiert. Ist auch von...
Ich glaube, bei Nightwish gehört nicht ganz zum Titel.
Ja, also erst hieß es Imaginärum. Dann wollten sie aber nicht, dass man das mit dem Album verwechselt. Dann haben sie es Imaginärum bei Nightwish genannt, was irgendwie ziemlich sinnlos ist, denn man sagt beim Namen des Albums auch häufig, von wem das ist. Also
ja, eher als beim Film. Also vor allem, wenn ein Bandname dahinter bei kommt.
Richtig.
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Wir wollen uns nur verwirren.
Ist dieser Film auch von Nightwish produced worden? Das heißt, komplett aus deren Budgetkasse. Budgetkasse vor allem, ja. Aus deren Budget. Und es handelt sich dabei um einen Film, der fast nur in Träumen stattfindet, würde ich sagen. Es gibt auch natürlich eine Rahmenhandlung, die so ein bisschen erklärt.
Ganz viel eigentlich sogar.
Ja, stimmt. Eigentlich ist das das Schlüsselelement. Und während dieser Traumsequenz gibt es auch einen Traumhelfer, wie man ihn so kennt. Der Traumhelfer ist aber irgendwie doch irgendwie nicht so ganz lieb, würde ich sagen. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Aber er ist schon so gruselig, wenn er auftaucht.
Am Anfang weiß man es nicht so genau. Mhm. Nach ein paar Szenen weiß man nicht, ob wie er jetzt wirklich ist und ob man sich auf ihn verlassen sollte als Träumer oder nicht.
Ist auf jeden Fall ein ziemlich cool animierter Schneemann, meiner Meinung nach. Also ja, finde ich ganz cool.
Ja. Besonders, das ist scary, aber das ist Absicht.
Ja. Besonders wenn der Schneemann nachher. Steht er nicht am Fenster draußen oder so? Die Szene finde ich richtig cool. Egal, ein schön animierter Film meiner Meinung nach, der sehr viele Irrwege einschlägt, so wie man das vom Traum
kennt. Sollte man aber dazu sagen, Es ist kein Animationsfilm an sich, es ist also schon mit echten Schauspielern. Aber ja, Spielfilm, genau. Aber es ist halt der Schneemann, vermute ich mal, ist animiert komplett, weiß ich nicht genau, an einzelne Elemente. Sicherlich viel Computerarbeit da drin.
Mhm. Gut, also Traumelemente sind auf jeden Fall vorhanden. Und da der Protagonist des Traumes, der nicht mit dem Protagonist der Rahmenhandlung übereinstimmt, ja. Der Protagonist des Traumes findet zwischendurch auch immer wieder heraus, dass es ein Traum ist, ne?
Ja, er weiß es ziemlich früh eigentlich schon.
Und er versucht dann quasi die Botschaften, die sein Unterbewusstsein in diesem Traum verschlüsselt, herauszufinden. So, also was ihm eigentlich genau. Wichtig war oder was wichtig ist in seinem Leben und so. Darum geht es hauptsächlich.
Ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, der Traum, also zumindest in Kombination mit den einzelnen Szenen aus dem Wachleben, die mit den anderen Personen erzählen, sein Leben eigentlich.
Ja.
Quasi. Und ich glaube, er ist, also man kann oft nicht sagen, wie klar er eigentlich ist. Man kann schon sein, dass er ab und zu eintrübt und man sieht ihn das ja nicht an oder an seinen Handlungen. Und auf jeden Fall kann er sich im Traum offenbar nicht immer so gut an sein Wachleben erinnern und das hilft der Handlung oder der Erzählweise, weil der Zuschauer am Anfang ja auch nicht weiß, was da jetzt Elemente aus seinem Wachleben sind und wo das alles herkommt. Und die Verbindungen stellt er teilweise selbst dann auch im Traum erst wieder her und kann sich dann wieder erinnern. Zumindest interpretiere ich das teilweise so. Ich weiß nicht, wie eindeutig das so gemeint ist. Aber ja, es ist was der Film eigentlich erzählt hat, wird relativ weit am Ende eigentlich erst deutlich.
Ja.
Das finde ich sehr interessant daran.
Ja, also am Anfang ist er sich ja noch nicht mal sich selbst bewusst. Er denkt ja noch, er sei etwas anderes oder jemand anders, aber das will ich jetzt nicht spoilern, das ist ein bisschen.
Ja.
Ja,
gut. Ja, genau.
Zum Film allgemein, die Musik ist verdammt gut. Besonders weil.
Ja, Nightwish, ja.
Ja, genau.
Viel Nightwish-Musik.
Ich stehe mega auf die Szene in dem alten 30er oder 20er Jahre Café, nee, nicht Café,
ja.
In dieser Kneipe, was auch immer das ist.
Ja, weiß nicht, wie man das nennt.
Die fand ich richtig
Lokalität.
Gut. Lokalität. Ja, genau. Also die Musik ist fast durchgehend von Nightwish gemacht und Nightwish tritt da auch mehrmals auf, in voller Länge mit ihren Songs.
Genau, und das ist auch gut eingebaut. Das ist nicht einfach nur irgendwie, die stehen in der Filmszene auf einer Bühne und spielen, sondern das passt super in den Traum rein.
Das hat was von einem Musical, finde ich.
Ja, aber es, so viel wird nicht gesungen, nee, dass ich es das Musical nennen würde.
Gut, aber die Schauspieler sind meiner Meinung nach grottenschlecht. Also fast alle.
Oh, hätte ich jetzt überhaupt nicht gesagt. Sind vielleicht etwas verwöhnt, aber schlecht ist, als schlecht ist mir niemand aufgefallen oder als nicht besonders gut.
Ich finde gerade die eine Frau, gerade die beiden Frauen in der Rahmenhandlung, die finde ich also wirklich nicht gut.
Naja, müsste ich mir nochmal anschauen, um das nachvollziehen zu können, aber also die Emotionen so rüberzubringen, finde ich doch ziemlich gut gemacht eigentlich.
Ich finde die total überzeichnet. Kann aber auch an den
Am Anfang habe ich das auch gedacht, dass aber da habe ich noch so gedacht, ja, ich weiß ja nicht, was ihre Beziehung ist und ob die, vielleicht hassen sie sich wirklich so und was ist eigentlich passiert vor dem Film und so. Mhm. Später würde ich dann auch sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie sie da so auch umgeschwenkt sind dann später. Aber doch, im Endeffekt würde ich sagen, gut gespielt, doch.
Okay. Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Englisch. Das macht immer was aus. Nicht immer, aber oft.
Also, wie hast du ihn geguckt?
Englisch.
Englisch, okay. Ja, vielleicht waren das wirklich die Synchronsprecher dann, die das ein bisschen überzogen haben.
Möglicherweise, ja. Ja, es gibt echt wenige Filme, die wirklich gut synchronisiert sind. Das ist auch schwierig, von Englisch auf Deutsch.
Da habe ich letztens ein Interview von Christoph Waltz gesehen, also gelesen. Der findet Synchronisation auch mega scheiße, weil er behauptet, oder was heißt er behauptet? Es ist ja so, die Satzstellung des Englischen lässt sich nicht mit der Satzstellung des Deutschen angleichen. oder daran angleichen, sodass viele Witze einfach keinen Sinn mehr ergeben. Also oder auch nicht mehr so witzig sind, weil die Pointe nicht dann zum Schluss kommt, weil das Verb zum Schluss kommt.
Ja, genau. Ja. Das geht oft gar nicht. Ja, wenn man Englisch kann, dann sieht man das in vielen deutschen Filmen oder synchronisierten Filmen, dass da fällt einem dann auch wirklich auf, dass es eigentlich gerade hätte besser sein können.
Ja. Aber
oder sollen.
Wir dürfen uns eigentlich gar nicht beschweren, denn wir haben in Deutschland mitunter die beste Synchro-Kultur der Welt. Also wir sind da eigentlich.
Ja, wenn man auf Synchro steht, ja, ich finde es eigentlich angenehmer, wenn es gar keine Synchronisationskultur gibt, man lernt halt Englisch. Also ich meine, es geht fast immer nur um die eine Sprache bei Filmen.
Mhm. Stimmt.
Und die ist ja eh gut zu lernen.
Aber Mensch, Kinderfilme und so, ach. Naja.
Ja.
Wir Deutschen sind da so ein bisschen
verwirrt. Sollen auch Englisch lernen.
Wir lernen unglaublich viel Englisch und lernen fast am besten Englisch von allen auf der Welt. Abgesehen natürlich von den Briten und Amis und Kanadiern und so. Und wir haben halt so eine ausgeprägte Synchrokultur. Die ist da schon echt.
Ich glaube, das ist ziemlich einzigartig in Europa.
Ja.
Vielleicht sogar weltweit.
Naja, stimmt.
Naja, gut, in Amerika wird wahrscheinlich wenig, wird insgesamt wahrscheinlich wenig geschaut, was im Original aus allen anderen Sprachen produziert wurde. Deswegen trifft das da wohl nicht so ganz zu.
Ja, die drehen ihre Filme dann immer selbst. Das ist das Witzige daran.
Genau.
Die synchronisieren das nicht.
Ja, die drehen den ganzen Film neu. Da gibt es etliche Beispiele, genau. Und wenn es ein japanischer oder chinesischer Film ist, dann kann ich das auch nachvollziehen, weil da kannst du es echt vergessen mit der Synchro. Brauchst du ja gar nicht erst anfangen, dir Mühe zu geben. Naja. Also wenn mal jemand eine gute deutsche Synchronisation sehen will, sollte mal Scrubs anschauen. Und vielleicht das Englische mit dem Deutschen vergleichen.
Ich stelle mir vor, gerade Dr. Cox, wie er so übertrieben stark artikuliert. So.
Ja, selbst das ist gut rübergebracht im Deutschen.
Stimmt, wo du das sagst. Muss ich mir mal anschauen.
Und ich weiß nicht, wie viel Aufwand das wirklich war für die. Aber selbst Witze, die, also wie sagt man, Wortspiele und so sind nicht nur irgendwie mit rübergenommen, sondern durch sinnvolle Sachen ersetzt worden, die dann auch den gleichen Bezug zur Handlung haben und so weiter. Das ist wirklich, ich kann da überhaupt nichts Schlechtes an der Übersetzung und Synchro finden.
Krass. Na gut.
Ein seltenes Beispiel.
Wir sind heute nicht sehr stringent, würde ich mal behaupten.
Naja.
Eine Klausur würde dann drüber stehen, roter Faden, Fragezeichen.
Genau. Ja, mach mal ehrlich sowas. Bewertung dürft ihr dann machen.
Okay. Möchte ich am besten eigentlich gar nicht.
Och, dann lass es.
Dann lasse ich es, okay.
Du musst die Kommentare nicht lesen.
Existenz möchtest du noch
machen? Ja, das heißt aber nicht Existenz. Es schreibt sich zwar genauso wie das deutsche Wort, aber es heißt Existenz. Weil es ist ein amerikanischer Film.
Also mit Doppel-G quasi.
Ja, ich glaube nicht. Das war jetzt etwas weicher, als es sein müsste. Aber wie auch immer.
Existenz.
Ist
es nicht Existence?
Wenn es Englisch wäre, ja. Also Existenz ist der Name von einem Computerspiel in der Zukunft. Und weil das halt cool ist, schreibt man das mit Z hinten statt mit CE.
Ach so, in der Zukunft ist es immer noch so.
Ja, scheinbar. Nee, der Film ist nicht aus der Zukunft, wer weiß.
Nee, klar, aber das handelt ja. Ne?
Ja. Man weiß nicht genau, wie weit in der Zukunft, glaube ich, wird nicht genannt. Ist auch nicht so wichtig. Die Zukunft ist nicht so, wie sie in anderen Filmen dargestellt wird. Aber davon sieht man eh nicht viel in dem Film. Das meiste von dem Film spielt in dem Computerspiel. Man kann sich das vorstellen als perfekte virtuelle Realität. Also man hat überhaupt keine Möglichkeit festzustellen, ob man sich gerade im Spiel befindet oder nicht. Wenn man irgendwann mal Zweifel bekommen sollte, sich nicht erinnert, ob man aus dem Spiel ausgestiegen ist oder ob der Ausstieg aus dem Spiel vielleicht auch nur ein Teil des Spiels war, weil das halt perfekt getäuscht werden könnte von der Technik, ja, dann weiß man nicht, ob man im Spiel ist oder nicht. Vielleicht habe ich jetzt etwas weit vorweggegriffen, erstmal ein bisschen die Handlung. Das Spiel heißt Existenz und wird vorgestellt so eine Premiere quasi und ich glaube aus dem Publikum werden Leute genommen, die das Probespielen quasi auf der Bühne. Muss total langweilig sein, weil die da, wer weiß wie lange, ja gut, das Spiel dauert, im Spiel dauert es länger, als man wirklich in der, ich sage jetzt mal, Wachrealität verbringt. Das heißt, die Zuschauer schauen vielleicht ein paar Minuten auf regungslose Menschen und im Spiel geht dann die Action ab. Man schließt sich also an dieses Lebewesen, das wahrscheinlich könnte man sagen Biocomputer ist, an und ist dann in dieser virtuellen Realität. Die Frage, ob man sich jetzt im Spiel befindet und was es bedeutet, jemanden zu erschießen, ist definitiv eine der großen oder die große Frage in einem Spiel. Unterscheiden von Realität, nicht Realität. Und natürlich wissen die Leute, wenn sie ins Spiel einsteigen, dass es nicht real ist. Daher kommt der Klartraumbezug eindeutig aus meiner Sicht. Und ja, eben, dass man das auch vergessen kann im Spiel. Es gibt wirklich auch ein Argument von dem einen, warum er glaubt, dass er, obwohl sie aus dem Spiel raus sind, vielleicht doch nicht raus sind. Und ja, das ist sehr interessant.
Krass.
Und ich glaube, ich kann auch sagen, das wird noch auf eine weitere Ebene gehoben, wovon ich jetzt eigentlich nichts erzählen will. Machen wir noch einen. Einen haben wir noch.
Machen wir noch einen Fix.
Stay. Also Stay ist der Filmtitel von zwei Filmen. Der eine ist uninteressant für uns zumindest, von 2013, den gleich mal vergessen. Ist der falsche, den will man nicht sehen, den muss man echt nicht sehen. 2005 ist der Stay, den ich meine, und der ist sehr gut. Und jetzt ist wieder die Frage, wie viel man davon verraten will. Also worum es eigentlich, was der Film eigentlich zeigt, will man auf keinen Fall vorher verraten, wie oft bei guten Filmen. Aber es hat schon sehr viel Traumcharakter. Das auf jeden Fall. Und was ich, eine Sache, die ich sehr, sehr gut gemacht finde an einem Film, unabhängig von der Geschichte und den Details in der Geschichte, die wirklich genial sind, und je mehr man am Ende dann lernt, desto mehr lohnt sich, den noch zwei oder dreimal anzuschauen. Also es ist so ein Film, wo man dann beim dritten Mal anschauen auf Details achten, immer noch Sinn macht. Aber ja, eine Sache, die ich sehr gut gemacht finde, sind auch wieder die Übergänge, Szenenübergänge, wo man, also ich habe beim ersten Mal anschauen teilweise überhaupt nicht gemerkt, dass es kein harter Schnitt war, sondern dass der Mensch von einem Ort durch eine Tür in den anderen Ort gegangen ist, zum Beispiel, ohne, was weiß ich, den eigentlichen Weg, der dazwischen liegt, zwischen beiden Orten zurückgelegt zu haben. In den meisten Filmen wäre das dann höchstens ein harter Schnitt und vielleicht zeigt man auch, wie er dann, was weiß ich, das Auto nimmt oder den Bus oder so. In dem Fall gibt es einen Übergang, man merkt das teilweise überhaupt nicht. Und wenn man darauf achtet, dann merkt man es schon, die kreativen Übergänge, aber es fällt auch dann auf, wie genial gemacht die teilweise sind. Viel mit Morphs gearbeitet, aber halt, ja, auch andere Sachen. Allein deswegen, finde ich, würde sich das Anschauen schon lohnen. Geschichtlich, es ist teilweise etwas chaotisch, weil man einfach nicht wirklich weiß, was abgeht. Und je weiter der Film fortschreitet, desto mehr Details gibt's auch, die eigentlich keinen Sinn ergeben oder worauf man eigentlich nur mit Hä reagieren kann. Aber es wird alles aufgelöst und auch besonders schön. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten, das am Ende zu interpretieren oder zumindest Teile davon.
Wikipedia sagt dazu, dass die Verknüpfung dieser Ebenen, also der Realitätsebenen, unvollständig sind und Spielraum
genau.
für Interpretationen lassen.
Genau.
Das klingt nicht so, als wäre wirklich alles aufgelöst worden.
Nee, das meine ich gar nicht. Aber es gibt eine Erklärung, die das Hä durch ein Hm ersetzt, würde ich mal sagen.
Ah, okay, gut. Ich weiß, was du meinst.
Also man kann mit dem, was am Ende erklärt oder aufgelöst wird, sich quasi Erklärungen zurecht erfinden, die dann nicht mehr total. Also es sind teilweise Sachen, wo man vielleicht am Anfang denkt, wurde da das Drehbuch umgeschrieben, jemand hat die Szene vergessen anzupassen oder was? Oder hey, der Satz hätte doch eigentlich gerade von einer anderen Person kommen sollen, so macht das überhaupt keinen Sinn oder so Sachen. Und es wird dann hinterher nicht erklärt, warum das jetzt so war, das nicht, aber man kann sich Erklärungen dafür finden, sag ich mal.
Okay. Na gut. Schaut euch die Filme an. Alle Filme, die wir hier genannt haben, sind die besten Filme, die es gibt.
Ja.
Im Wiki, also der einzelne ist der beste.
Im Klartraum-Wiki stehen noch viel mehr Filme, teilweise mit zum weit hergeholten oder vagen oder nur in einem Detail bestehenden Bezug zum Klarträumen, teilweise nur mit Bezug zum Träumen an sich. Da sind auch teilweise gute Filme dabei. Aber ich glaube, wir haben jetzt die aus unserer Sicht relevanten, wirklich relevanten, alle vorgestellt, oder?
Mhm.
Das heißt, ja. In der nächsten Folge geht's um Serien.
Ich möchte jetzt noch so eine Schlussempfehlung sprechen. Und zwar würde ich sagen, wenn ihr einen einzigen Film davon gucken wollt und irgendwie nicht Zeit habt für alle, dann würde ich Coraline empfehlen. Dazu muss man sagen, dass ich aber nicht alle geguckt habe. Viele habe ich nicht geguckt.
Ja, okay, es kommt natürlich darauf an, was für eine Art von Film einem gefällt. Mhm. Ich schließe mich da an.
Coraline ist gerade...
Ja. Ich schließe mich dir da nicht an. Und also ich will jetzt keinen Film, einen Film nennen. Es sind viele gute dabei. Nee. Nö. Also ich habe gerade überlegt, und welchen empfehle ich. Aber es sind eindeutig mehrere. Also, naja. Mhm.
Ich war gerade erstaunt, wie wenig Lieblingsfilme von mir dabei sind. Also quasi keine. Wobei Pan's Labyrinth schon ganz cool ist. Aber hab mich verwundert. Meine Lieblingsfilme haben wohl alle nicht sowas damit zu tun.
Ja.
Tarantino sollte mal Klartraumfilme drehen, findest du nicht auch?
Wer?
Tarantino.
Oh. Vielleicht.
Sollte.
Nicht so ganz mein Ding.
Nicht so ganz.
Nee.
Schäme er sich. Na gut, ich bin heute echt am Jut sagen.
Jut.
Gut, das war's dann soweit. Wir danken euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Und wir müssen jetzt noch einen Cliffhanger machen, damit sie in den nächsten Teil gehen.
Hab ich das vorbereitet.
Aber vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir ein neues Outro haben, beziehungsweise wir haben überhaupt mal ein Outro.
Yay!
Bitte sagt doch dazu, was ihr davon haltet, denn sowohl Intro als auch Outro sind in Eigenarbeit entstanden und
mühevoller
Eigenarbeit. Wenn jemand dazu Noten haben will, kann er es auch kriegen, meinetwegen ist das jetzt auch kein Problem.
Genau.
Bitte? Was?
Genau. Und beschießt uns mit Kommentaren, was das angeht, Filme, Serien, was wir vergessen haben zu besprechen. Als Cliffhanger würde ich sagen, nehmen wir einfach den von letzten Mal. Zu den Serien haben wir nämlich diesmal überhaupt nicht behandelt. Also hört euch einfach den Schluss der letzten Folge nochmal an, wenn ihr einen Cliffhanger haben wollt. So.